Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich würde gerne zunächst ein bisschen über Forschungsförderung sprechen, weil vermutlich auch Sie eventuell jetzt schon mit dem Gedanken spielen, dass Sie irgendwann mal im Anschluss an Ihr Studium eine Promotion anschließen wollen, die ja bezahlt wird. Und dann ist vielleicht für Sie auch relevant, wo das Geld dafür herkommt. Die Professuren an der Universität Konstanz bekommen eine, der Rektor formuliert es immer so, eine schlanke Ausstattung. Das heißt zum Beispiel 5 Doktorandenstellen. Wenn Sie jetzt aber gucken in die Arbeitsgruppen, dann arbeiten natürlich viel, viel mehr als 5 Doktoranden und auch die werden bezahlt. Und dieses Geld muss der jeweilige Arbeitsgruppenleiter von extern einwerben. Das sind die sogenannten Drittmittel. Und es gibt ein paar Arbeitsgruppen, die sehr angewandt arbeiten. Fällt mir zum Beispiel der Stefan Mecking mit seiner Polymerchemie ein. Die versuchen es über Industrieprojekte, dieses Geld einzuwerben. Aber eine ganze Reihe von Gruppen, dazu gehören zum Beispiel auch wir, die Grundlagenforschung machen, die bekommen ihr Geld meistens von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist eine Institution, die zur Aufgabe hat, das Geld, was der Bund in die Forschung steckt, an die Forscher zu verteilen. Und dazu kann man Anträge stellen, wenn man eine Idee für ein Forschungsprojekt hat. Das wird dann von anonymen Gutachtern begutachtet. Und wenn es Gefallen findet, dann bekommt man Geld dafür, zum Beispiel Personalmittel, und kann damit dann zum Beispiel einen Doktoranden einstellen, der dann dieses Projekt im Rahmen seiner Promotion bearbeitet. Das macht man oft in sogenannten Einzelanträgen. Das heißt, beispielsweise ich habe eine Idee, schreibe die auf und ich kriege das Geld. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Weg, das sind Forschungsverbünde. Da versucht man, ein Schwerpunktthema zu definieren und dann mit einem ganzen Konglomerat von Forschungsgruppen die DFG davon zu überzeugen, dass das förderungswürdig ist. Und gibt es verschiedene Ebenen. Und die wichtigste Ebene, nach der auch der Erfolg von Universitäten beurteilt wird, sind die Sonderforschungsbereiche. Sonderforschungsbereiche sind üblicherweise so in der Größenordnung 20 beteiligte Arbeitsgruppen, fachbereichsübergreifend ein großes Thema. Und der Erfolg von Universitäten bemisst sich eben auch an der Anzahl von Sonderforschungsbereichen. Die Universität Konstanz ist für ihre Größe ganz ordentlich dabei. Sie hat nämlich 3 Sonderforschungsbereiche. Und jetzt kommt der Clou. Der Fachbereich Chemie mit 13 Professuren, ein sehr kleiner Fachbereich, ist an all diesen 3 Sonderforschungsbereichen beteiligt. Worauf wir sehr, sehr stolz sind. Ja, der Jubel ist durchaus angebracht. Und der Sonderforschungsbereich, der für Sie vielleicht der relevanteste ist, von Ihrer Life Science-Ausrichtung her, ist der Sonderforschungsbereich 969. Das ist eine Mischung aus Chemie und Biologie und beschäftigt sich mit Proteinen in der Zelle. Dieser Sonderforschungsbereich wird alle 4 Jahre von externen Gutachtern begutachtet. Die kommen dann hierher. Wir ziehen uns eine Krawatte an und erzählen, was wir alles machen. Und dann wird das eben begutachtet. Einzelne Projekte werden rausgekickt. Andere werden vielleicht gelobt oder ein bisschen im Umfang reduziert, wie auch immer. Einer der Gutachter, der bei der letzten Begutachtung vor etwa 1,5 Jahren hier war, ist Dario Schinderberger aus Halle. Und jetzt sehen Sie schon, was da hinten an der Tafel steht. Ich möchte sagen, nicht allzu subtile Strategie des Sonderforschungsbereichs 969 ist, dass wir den Dario Schinderberger einladen als Vortragender hier nach Konstanz. Und er wird dort über seine Forschung erzählen. Und ich hatte das letztes Mal schon angekündigt, um Ihnen so ein bisschen zu zeigen, dass das, was wir hier machen, nicht völlig im luftleeren Raum schwebt, sondern wirklich Relevanz hat, wollte ich Ihnen einfach ans Herz legen, sich doch, wenn Sie Zeit haben, diesen Vortrag anzuhören. Der ist am nächsten Dienstag um 15.15 Uhr in A704. Wir haben auch ein kleines Lockmittel, damit Sie nicht zu spät kommen. Wenn Sie rechtzeitig kommen, also 5 Minuten vorher, dann kriegen Sie noch irgendwie einen Kaffee und einen Keks oder sowas. Und dann geht es um 15.15 Uhr der Vortrag los. Und das wird um die spektroskopische Untersuchung von Protein-Ligand-Wechselwirkungen gehen. Also auch was durchaus in diesem Life-Science-Bezug steht. Ansonsten. Sehen Sie mich ein kleines bisschen nervös ob meiner Sprache. weil wir nämlich demnächst eine Gastwissenschaftlerin aus Oxford hier haben werden, die sich diese Vorlesung hier anhören wird, um herauszufinden, inwieweit meine Sprache mit Anglizismen durchsetzt ist. Und ich mag Anglizismen nicht besonders gerne. Und ich fürchte aber, sie ist voll damit. Und das werde ich dann in irgendeinem Report bekommen. Gut, ansonsten sehen Sie die Tafel leer, weil wir heute ein neues Thema beginnen, nämlich Spektroskopie. Es sei denn, Sie hätten noch irgendwelche Anregungen, Kommentare, Fragen, Wünsche. Ja, bitte. Also für die Klausur ist das relevant, was Sie in Vorlesungen und Übungen machen. Und wenn wir Sie in den Übungen ein bisschen dazu anleiten wollen, auch mal ein halbes Kapitel selbst zu lesen, dann würden wir davon ausgehen, dass Sie es auch gelesen haben. Und ja, aber jetzt, also ich weiß nicht, wir machen vielleicht 6 Klausuraufgaben. Ich würde an Ihrer Stelle jetzt nicht davon ausgehen, dass 3 davon zu Hybridorbitalen sind. Ja. Okay. Gut, was haben Sie noch? Okay, dann Spektroskopie. Vielleicht fange ich mit der Überschrift an, damit wir uns einig sind über die Nummerierung. Das wäre also unser Abschnitt 4, Spektroskopie. Und Kapitel 15, Grundlagen. Spektroskopie beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung, zum Beispiel Licht, mit Materie. Und wir interessieren uns in diesem chemischen Kontext im Wesentlichen für die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Molekülen, also Molekülspektroskopie. Und Molekülspektroskopie, hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwann bei Gelegenheit erwähnt, ist die Informationsquelle überhaupt, um irgendwas über das Verhalten von Molekülen herauszufinden. Sie nutzen das analytisch zum Beispiel, wenn Sie wissen wollen, was haben Sie eigentlich synthetisiert, dann könnten Sie spektroskopische Experimente machen, um herauszufinden, welche Moleküle eigentlich in Ihrer Lösung, in Ihrem Kolben, was auch immer, vorhanden sind. Aber Sie können zum Beispiel auch Dynamik, Molekülschwingungen oder Übergänge in andere Konformationen oder Reaktionen können Sie spektroskopisch begleiten und beobachten. Ich hatte Ihnen wahrscheinlich auch schon gesagt, dass in der physikalischen Chemie in Konstanz Spektroskopie sehr ausgeprägt ist. Wir haben NMR-Spektroskopie mit Michael Kovermann. Wir haben Fluoreszenzspektroskopie mit Andreas Zumbusch. Wir haben Infrarotspektroskopie mit Karin Hauser. Und wir haben ESR-Spektroskopie in unserer Gruppe. Und all diese verschiedenen Spektroskopiearten zielen auf unterschiedliche Eigenschaften von Molekülen. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie Rotationsspektroskopie machen, dann untersuchen Sie die Rotationszustände eines Moleküls. Ich kann Ihnen gleich sagen, das ist nicht mehr sehr populär und modern. Es gibt nur noch sehr wenige Menschen, die das machen. Aber als Beispiel finde ich, ist es nicht schlecht. Wenn Sie also zum Beispiel gucken, wie ein Molekül in der Gasphase rotiert, dann könnten Sie rausfinden, was für ein Trägheitsmoment das hat. Und dann können Sie damit zum Beispiel rausfinden, wie lang die Bindungslänge zwischen zum Beispiel 2 Atomen ist, was natürlich für detaillierte Strukturuntersuchungen ganz wichtig ist. Oder Sie könnten mit Fluoreszenzspektroskopie, da kommen wir gleich dazu, was über die elektronische Struktur Ihres Moleküls lernen. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen als erstes mal Grundlagen und dazu würde ich ganz kurz nochmal das elektromagnetische Spektrum mit Ihnen durchgehen und wir brauchen eine grundlegende Beschreibung dieser Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung und den Molekülen. Dass die einfachste Möglichkeit, ein solches spektroskopisches Experiment zu zeichnen, ist ein bisschen naiv, aber vielleicht trotzdem hilfreich. Und zwar haben Sie irgendwo ihre Probe, in der sich die Moleküle befinden. Und lassen jetzt elektromagnetische Strahlung auf diese Probe fallen. In etwas älteren Lehrbüchern hat man hier irgendwie so eine Glühbirne hingemalt. Das kennen Sie nicht mehr, aber naja, Sie wissen, was ich meine. Und dann haben Sie hier hinten irgendwo einen Detektor und messen, ob die Strahlung verstärkt oder abgeschwächt an Ihrem Detektor ankommt. Und diese Abschwächung oder Verstärkung hat damit zu tun, dass Ihre Moleküle entweder Strahlung absorbieren oder emittieren und damit Energie aufnehmen oder abgeben. Ich hatte Ihnen schon mehrfach gesagt, dass das Besondere an dieser Wechselwirkung ist, dass Sie nur bei ganz bestimmten Frequenzen oder ganz bestimmten Wellenlängen des Lichtes eine Wechselwirkung zwischen der elektromagnetischen Strahlung und den Molekülen beobachten. Oder mit anderen Worten, die Absorptions- und Emissionsspektren bestehen aus einzelnen diskreten Linien. Absorptions- und Emissionsspektren und dann schreibe ich hier auf diskrete Linien. Und wenn Sie das Ganze im Photonenbild betrachten, dann hat ein Photon die Energie H mal μ. Und wenn diese Photonenenergie gerade der Energiedifferenz zwischen zwei Energieniveaus E2 minus E1 entspricht, dann würden Sie unter Umständen eine Wechselwirkung mit den Molekülen sehen. Was können das jetzt für unterschiedliche Energieniveaus sein, die ich da benutze für die Spektroskopie? Dazu kann man sich überlegen, auf welche Arten kann denn ein Molekül Energie aus elektromagnetischer Strahlung aufnehmen? Da gibt es einmal eine sehr einfache Variante. Das wäre, das Molekül nimmt Translationsenergie auf. Das bedeutet, das Molekül bewegt sich langsam, jetzt absorbiert es ein Photon und dann bewegt es sich schnell. Ich schreibe vielleicht einfach mal weiter. Dann wäre eine andere Möglichkeit, dass Sie Ihr Molekül in Rotation versetzen. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass Sie Ihr Molekül in Vibration anregen. Sie könnten die elektronische Konfiguration ändern. Oder Sie könnten andere molekulare Zustände ändern. Ich schreibe einfach mal hier in molekulare Zustände. Das könnten zum Beispiel die Orientierung von Kernspins sein. Und mit spektroskopischen Methoden regen Sie zum Beispiel Vibrationsfreiheitsgrade Ihres Moleküls an, beobachten das und schließen dann daraus, was zum Beispiel für eine Bindungsstärke Ihr Molekül hat. Das könnten Sie zum Beispiel aus so einem Vibrationsspektrum rauslesen. Sie haben noch keine Thermodynamik gehabt. Ich würde trotzdem gerne an dieser Stelle schon Freiheitsgrade einführen, die Ihnen ein Maß dafür geben, vielleicht auch auf wie viele verschiedene Arten ein Molekül zum Beispiel Rotations- oder Translationsenergie aufnehmen kann. Sie werden gleich sehen, was ich meine. Wenn Sie ein Molekül oder vielleicht fangen wir es sogar noch einfach an, ein Atom haben, dann können Sie dem einen Impuls in X-Richtung, in Y-Richtung und in Z-Richtung zuordnen. Wenn sich das Atom irgendwie schief zu diesen drei Achsen bewegt, können Sie natürlich diese Bewegung einfach ausdrücken als Superposition von einer Bewegung in X, Y und Z-Richtung. Das kennen Sie. Aber mit drei Koordinaten, mit drei Freiheitsgraden können Sie jede Translationsbewegung beschreiben. Und dementsprechend würde ich gerne bei der Translation notieren, dass wir drei Freiheitsgrade haben. Wenn Sie jetzt sich ein Atom angucken, dann hat es keine Rotationsfreiheitsgrade. Sie können einem Atom nicht ansehen, wo dieses Atom oben, wo das sozusagen der Nordpol des Atoms ist, und können deswegen keinerlei Drehung des Atoms beobachten. Für Rotation könnten Sie Moleküle angucken. Wir könnten zum Beispiel ein zweiatomares Molekül uns vorstellen, und dann sehen Sie natürlich, dass dieses Molekül rotieren kann. Wie viele Freiheitsgrade hat die Rotation eines zweiatomaren Moleküls? Was gibt es irgendeinen Vorschlag? Drei? Zwei? Um sozusagen die Spannung rauszunehmen, zwei ist die richtige Antwort. Wir müssten nur kurz überlegen, warum das so ist. Wenn Sie ganz allgemein ein Objekt nehmen, dann hat es, was nicht unbedingt ein nasser Schwamm sein muss, hat dieses Objekt drei Rotationsfreiheitsgrade. Sie können die Rotation um eine Achse, die auf Sie zuzeigt, nehmen, das wäre diese Rotation, eine Achse, die senkrecht dazu steht, das wäre diese Rotation, und eine Achse, die senkrecht auf diesen beiden ersten Achsen steht, diese hier, das wäre diese Rotation. Und mit diesen drei Rotationsfreiheitsgraden können Sie jetzt wieder jede komplexe Rotationsbewegung Ihres Objekts beschreiben. Also allgemein würden Sie sagen, drei Rotationsfreiheitsgrade. Beim zweiatomaren Molekül ist es anders, und zwar deswegen, weil Sie, wenn das hier die beiden Atome des zweiatomaren Moleküls sind, haben Sie eine Rotation um die Achse, die auf Sie zuzeigt, das wäre diese Rotationsbewegung, eine zweite Achse, die nach oben zeigt, das wäre diese Rotationsbewegung. Und die dritte Achse würde in diese Richtung zeigen. Und das wäre eine Rotationsbewegung, die so aussehen würde. Die können Sie aber beim zweiatomaren Molekül natürlich nicht sehen, weil Sie wieder keine Rotation des Atoms selbst sehen. Deswegen haben Sie bei einem im Allgemeinen linearen Molekül, das kann natürlich auch mehratomar linear sein, haben Sie nur zwei Rotationsfreiheitsgrade. Anders ist es, wenn Sie zum Beispiel ein gewinkeltes Molekül anschauen, also was weiß ich, Wasser, dann haben Sie durch Ihre Anordnung der drei Atome die Möglichkeit, um alle drei Achsen Rotationsfreiheitsgrade festzustellen. Oder mit anderen Worten, wir haben für die Rotation drei Freiheitsgrade für gewinkelte Moleküle oder zwei Freiheitsgrade für lineare Moleküle. Jetzt kommen wir noch zu den Schwingungen. Wie viele Schwingungsfreiheitsgrade hat ein zweiatomares Molekül? Was würde Ihnen da einfallen, wenn Sie die Schwingung beschreiben wollen? Naja, gibt es nur eine Möglichkeit, ja, das ist eben diese Schwingung hier. Was anderes geht nicht. Wenn Sie sowas machen, ist es eine Rotation. Wenn Sie sowas machen, ist es eine Translation. Und die Schwingung ist nur die Änderung des Abstands zwischen den beiden Atomkernen. Deswegen haben Sie für ein zweiatomares Molekül einen Schwingungsfreiheitsgrad. Ich würde Ihnen gerne ein kleines Filmchen zeigen, um zu schauen, wie es für mehratomare Moleküle aussieht. Was ich Ihnen hierzu zeige, ist ein frei erhältliches Programm, das heißt Infrared Spectroscopy Tutorial and Reference von einer Firma, die Infrarotspektrometer herstellt. Sehen Sie da irgendwo meinen Mauszeiger?
Nö.
Hier. Und das hier wäre angedeutet die Vibrationsmoden eines zum Beispiel Wassermoleküls. Und da können Sie schon erahnen, dass Sie mit einem Freiheitsgrad nicht weiterkommen. Wenn Sie diese Vibration beschreiben wollen, brauchen Sie mehr als einen Freiheitsgrad. Und die zeige ich Ihnen gerade eben mal grafisch. Das sind diese drei hier. Und mit diesen drei Vibrationsnormalmoden können Sie jede verrücktes Herumzappeln Ihres Moleküls ordentlich beschreiben. Oder anders gesagt, Sie können mit der Superposition oder Linearkombination der drei Normalmoden auf der rechten Seite jedes beliebige Zappeln Ihres Moleküls beschreiben. Die Normalmoden haben auch hübsche Namen in diesem Fall. Ganz oben sehen Sie eine Biegeschwingung, in der Mitte sehen Sie eine symmetrische Streckschwingung und ganz unten sehen Sie eine antisymmetrische Streckschwingung. Wenn Sie mehr atomare Moleküle haben, also zum Beispiel ein Molekül mit 45 Atomen, brauchen Sie natürlich entsprechend mehr Schwingungsnormalmoden. Und ich würde Ihnen gerne die allgemeine Formel nennen, mit der Sie die Anzahl dieser Schwingungsfreiheitsgrade bestimmen können. Und die Idee dazu ist, dass wir uns zunächst mal angucken, wie viele Freiheitsgrade hätten denn die einzelnen Atome in ihrem Molekül. Und da ist klar, ein Atom kann weder durch eine Rotation noch durch eine Vibration beschrieben werden. Das heißt, da haben Sie nur Translationsfreiheitsgrade für Ihr Atom, für jedes drei Stück. Das heißt, wenn Sie ein mehratomares Molekül haben, wie zum Beispiel Wasser mit drei Atomen, dann hätten Sie für jedes Atom drei Freiheitsgrade, insgesamt also 3n Freiheitsgrade, wenn n die Anzahl der Atome ist. Jetzt können Sie für Wasser entweder diese neun Freiheitsgrade auf atomarer Ebene beschreiben oder Sie können diese jetzt zerlegen in die Freiheitsgrade auf molekularer Ebene. Wir müssen in beiden Fällen auf neun Freiheitsgrade kommen. Gehen wir auf die molekulare Ebene. Wir haben für Wasser, für die Translation, drei Freiheitsgrade. Wir haben für die Rotation, weil es sich um gewinkeltes Molekül handelt, auch drei Freiheitsgrade, macht sechs. Und dann bleiben noch drei für die Vibration übrig. Deswegen haben wir drei Freiheitsgrade für die Vibration für Wasser. Oder anders gesagt, 3n-6 Freiheitsgrade für gewinkelte Moleküle. Wir machen gleich ein anderes Beispiel. Also unter Vibration finden wir Freiheitsgrade 3n-6 für gewinkelt oder 3n-5, sehen Sie gleich, für lineare Moleküle. Nehmen wir als einfachstes lineares Molekül irgendein zweiatomares Molekül. Dann würden wir nach unserer Formel ausrechnen, 3n wären 6 bei zwei Atomen. Davon gehen 3 weg für die Translation, bleiben noch 3 übrig. Dann gehen 2 weg für die Rotation. Eine Achse können Sie nicht beobachten. Bleibt noch 1 übrig und das ist ist der Freiheitsgrad für die Vibration, nämlich diese Mode hier. Und das ist sozusagen dieses 3n-5. Okay, vielleicht nochmal gehen wir ganz schnell durch, dass Sie die Verbindung sehen. Wenn wir diese Anregung hier für Moleküle diskutieren wollen, dann müssen wir das Ganze natürlich quantenmechanisch tun. Und nicht umsonst habe ich Sie jetzt ein halbes Semester lang mit irgendwelchen quantenmechanischen Modellen traktiert. Nehmen wir zum Beispiel mal Vibration. Mit welchem quantenmechanischen Modell würden Sie die Vibration eines Moleküls beschreiben? Lassen Sie mich nicht so hängen, bitte. Ja? Harmonischer Oszillator. Mit welchem Modell würden Sie die Rotation beschreiben? Ja? Starrer Rotator, sehr gut. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Translation. Translation eines Gasmoleküls hier im Raum. Ja? Teilchen in einem sehr schönen dreidimensionalen Kasten, genau. Elektronische Anregungen. Mit was für einem quantenmechanischen Modell würden Sie elektronische Anregungen beschreiben? Naja, das kommt natürlich jetzt darauf an. Im einfachsten Fall würden Sie vielleicht sowas wie ein Wasserstoffatom als Grundlage nehmen. Oder wenn Sie eben tatsächlich genauer rechnen wollen, müssten Sie eben genau das tun, was wir jetzt in den vergangenen Wochen gemacht haben, eben die elektronischen Wellenfunktionen tatsächlich richtig auswerten. Okay. Und diese Anregungen, die erfolgen über Wechselwirkung mit elektromagnetischer Strahlung. Und dazu müssten wir uns als nächstes das elektromagnetische Spektrum angucken. Hier ist aufgetragen mal die Bandbreite des elektromagnetischen Spektrums. In der ersten Zeile sehen Sie die Photonenenergie und Sie sehen, dass die Photonenenergie von links nach rechts abnimmt. Oder mit anderen Worten, auf der linken Seite haben Sie hochenergetische Photonen, auf der rechten Seite haben Sie niederenergetische Photonen. Dann sehen Sie direkt in der Zeile drunter die Wellenlänge aufgetragen. Und da sehen Sie, die Wellenlänge links ist kurz und die Wellenlänge rechts ist lang. Das würde mit Ihren Erwartungen übereinstimmen, dass nämlich kurzwellige Strahlung aus hochenergetischen Photonen besteht. Und jetzt kann man sich überlegen, wo man anfängt. Wahrscheinlich ist es am fairsten, irgendwo dort anzufangen, was wir auch direkt wahrnehmen können, nämlich den sichtbaren Bereich. Der ist hier auch nochmal rausvergrößert. Der geht vom kurzwelligen Bereich blau bis zum langwelligen Bereich rot. Und wenn Sie noch langwelliger als rot werden, dann kommen Sie ins Infrarote, sehen Sie direkt angeschlossen, beziehungsweise wenn Sie noch kurzwelliger als blau werden oder als violett, dann kommen Sie in den ultravioletten Bereich, also in den UV-Bereich. Noch kurzwelliger als UV-Strahlung ist dann Röntgenstrahlung. Die Gammastrahlung als Teil davon interessiert uns eigentlich hier nicht mehr. Wenn Sie langwelliger werden als die Infrarotstrahlung, kommen Sie in den Mikrowellenbereich. Das kennen Sie zum Beispiel aus der Anwendung der Küche. Und wenn Sie noch langwelliger werden, dann kommen Sie in den Radiofrequenzbereich. Ich würde das gerne mit ein paar Zahlen untermauern. Also elektromagnetisches Spektrum da haben wir Radiowellen die haben eine Wellenlänge von einem Meter bis 10 Kilometer. Und was Sie üblicherweise kennen, ist der UKW-Bereich, Ultrakurzwelle. Und Ultrakurzwelle für Radiowellen ist dann eben kleiner als 10 Meter. Wissen Sie, welche spektroskopische Technik mit Radiofrequenz arbeitet? Ich hätte wetten können, ich hätte das vielleicht schon mal gesagt, aber ich hatte Ihnen vermutlich schon mal gesagt, dass unsere NMR-Spektrometer 400 MHz und 600 MHz Spektrometer sind. Und dass der Michael Kovermann, unser Juniorprofessor für NMR-Spektroskopie, unheimlich gerne ein 800 MHz Spektrometer hätte. was uns aber zu teuer ist. Und 400 Megahertz, das ist verdächtig nah an, ich weiß nicht, Sie hören Radio Seefunk mit 100 irgendwas Megahertz vielleicht. Sehen Sie, ist UKW, also Radiofrequenz, oder mit anderen Worten, Sie verwenden Radiowellen, um NMR-Spektroskopie zu machen. Dann kommen wir in den Bereich der Mikrowellen. Die Wellenlänge liegt im Bereich von einem Millimeter bis einem Meter. Die Wellenlänge der Haushaltsmikrowelle ist 3 Zentimeter. Das liegt daran, dass die Mikrowellentechnik basiert auf der Radartechnologie, die man im Zweiten Weltkrieg zur Panzerortung entwickelt hat. Und das war halt zufälligerweise 10 Gigahertz und die Technik immer noch. Und das ist eine Wellenlänge von 3 Zentimetern. Mit Mikrowellen können Sie Molekülrotationen anregen. Was Sie ja tatsächlich tun, wenn Sie Ihre Suppe warm machen in der Mikrowelle. Dann gibt es den Bereich der Infrarotstrahlung. Infrarot deckt den Bereich ab von 780 Nanometer bis 1 Millimeter. Und mit Infrarotstrahlung können Sie Molekülschwingungen anregen. Das heißt, wenn ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass Karin Hauser IR-Spektroskopie, also Infrarotspektroskopie macht, dann bedeutet es eben, dass sie damit Molekülschwingungen analysiert. Dann haben wir den sichtbaren Bereich, meistens als VIS für Visible abgekürzt. Der liegt eben zwischen 380 Nanometern und 780 Nanometern. Lassen Sie mich da gleich auch noch den UV-Bereich dazu schreiben. Der UV-Bereich ist von einem Nanometer bis 380 Nanometer. Und UV und VIS fasst man zu UV-VIS zusammen. Und damit kann man elektronische Anregungen erzielen. Und zwar Anregung der äußeren Elektronen in höhere Orbitale. Wenn Sie auch innere Elektronen anregen wollen, dann brauchen Sie Röntgenstrahlung. Und, ich hätte Röntgen hier aufschreiben sollen. Und die Wellenlänge für Röntgenstrahlung ist im Bereich von 10 Pikometer bis 1 Nanometer. Spektroskopiker verwenden oft nicht diese Wellenlängen hier, um die Strahlung zu charakterisieren, mit der sie arbeiten, sondern verwenden Frequenzen oder Wellenzahlen. Wahrscheinlich hatten Sie auf den Übungsblättern damit schon zu tun. Der Vollständigkeit halber schreibe ich Ihnen trotzdem nochmal hin, dass die Lichtgeschwindigkeit c gesetzlich festgelegt ist mit 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und die man eben berechnen kann als Lambda mal Nü oder auch als Nü durch Nü quer. Und Nü quer ist die Wellenzahl und das ist eben 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Oder mit anderen Worten, kennen Sie die Wellenlänge, können Sie die Frequenz ausrechnen, kennen Sie die Frequenz, können Sie die Wellenzahl ausrechnen und so weiter. Und diese Wellenzahl Nü quer ist eben 1 durch Lambda und hat die Dimension 1 pro Meter und wird oft angegeben in 1 pro Zentimeter. Ich mache es wieder ein bisschen dunkler. Was Sie im Hinterkopf behalten sollten, was Sie natürlich längst wissen, ist, dass eine solche elektromagnetische Welle aus einer E-Feld- und einer B-Feld-Komponente besteht. Im Fall von zum Beispiel hier linear polarisiertem Licht sehen Sie von links nach rechts die Ausbreitungsrichtung entlang dieser schwarzen Achse. Und dann sehen Sie eben in schwarz gezeichnet das elektrische Feld, was in diesem Fall hier von oben nach unten oszilliert. Und Sie sehen senkrecht dazu das magnetische Feld in rot, was in die Tafelebene hinein und aus der Tafelebene hinaus oszilliert. Wie kann jetzt ein solches elektromagnetisches Feld mit einem Molekül wechselwirken? In einem sehr, naiven Beispiel ist es hier gezeigt für ein zweiatomares heteronukleares Molekül, was Partialladungen auf den Atomen trägt, also positive und negative Ladungen in Blau und Gelb. Und dann ist hier angedeutet, dass man dieses Molekül in so eine Art Plattenkondensator sperrt und jetzt eine Spannung anlegt, die im oberen Fall so gewählt ist, dass durch die positiv geladene Kondensatorplatte auf der rechten Seite das partial negativ geladene gelbe Atom nach rechts gezogen wird, das blaue Atom nach links, sie das Molekül also strecken. Und dann, wenn das Molekül gestreckt ist, sie die Spannung am Kondensator umpolen und das Molekül wieder stauchen. Und das ist natürlich nur ein Bild, was sie irgendwie dazu bringen soll, sich das einzuprägen. Man verwendet natürlich nicht wirklich einen Plattenkondensator, sondern man verwendet die elektrische Feldkomponente von Licht, die oben vielleicht dann so eine Zeitabhängigkeit hat und dann eben mit dem Molekül wechselwirken kann. Quantenmechanisch würden wir das Ganze ein bisschen anders beschreiben. Und das würde ich vielleicht als nächstes tun. Quantenmechanisch würde man dem Molekül Energieniveaus zuordnen, die man über die Schrödinger-Gleichung ausrechnen kann, die eine bestimmte Abfolge haben. Also zum Beispiel für die Schwingungsniveaus wäre das einfach eine Abfolge von äquidistanten Energieniveaus. In unserem Fall würde ich zunächst mal eine drastische Vereinfachung machen und einfach nur zwei dieser Niveaus angucken. Das Ganze bezeichnet man als Zwei-Niveau-System. Und wir haben dann das Energieniveau mit der Energie E1 und ein Niveau mit der Energie E2. Und wir gehen davon aus, dass alle anderen Energieniveaus jetzt gerade mal irrelevant sind. Dann haben Sie wiederum keine Thermodynamik gehabt. Aber ich glaube, wir können vielleicht intuitiv ein bisschen diskutieren. Nehmen Sie an, Sie haben eine unheimlich große Zahl von Molekülen, dann würden Sie erwarten, sind die eher im Energieniveau 2 oder eher im Energieniveau 1? Haben Sie da irgendein Gespür dafür? Irgendeine Meinung? Also Sie brauchen sich gar nicht zu genieren, weil Sie können es einfach noch nicht wissen, ja? Sie könnten es einfach nur raten. Also es ist tatsächlich so, dass die Moleküle gerne im energetisch günstigen Niveau sitzen, aber abhängig von der Temperatur auch thermisch angeregt in das obere Niveau kommen. Also ganz allgemein gesprochen, Sie werden da ein ganzes Semester Vorlesung zu hören, aber ganz allgemein gesprochen würde ich für diesen Fall erwarten, dass Sie relativ viele Moleküle hier im Grundzustand haben und dann thermisch angeregt vielleicht auch noch ein paar Moleküle hier oben in diesem angeregten Zustand. Wovon hängt das ab? Das hängt davon ab, was für eine Temperatur haben Sie, um die Moleküle thermisch anzuregen, und wie weit liegen diese beiden Energieniveaus energetisch auseinander? Also beispielsweise, wenn es sehr kalt ist und Sie haben einen sehr großen Abstand zwischen diesen Energieniveaus, dann würden Sie erwarten, dass Sie keine thermische Anregung haben oder nur eine geringe, deswegen viele Moleküle hier unten sind. Wenn der Energieabstand eher klein ist und die Temperatur eher hoch, dann würden Sie erwarten, dass beide Niveaus fast gleich besetzt sind. Und was Sie sicher schon gehört haben, ist, dass man diese Besetzungswahrscheinlichkeiten mit der sogenannten Boltzmann-Statistik ausdrückt. Das müssen Sie schon gehört haben. Wo nämlich? Wer hat Boltzmann-Verteilung mit Ihnen schon diskutiert? Niemand? Ich? Ich, super. Ich erinnere mich, Wasserstoffbesetzungsniveaus. Okay, dann hätte ich das alles viel kürzer machen können. Sie hätten fairerweise auch ein bisschen früher intervenieren können. Also, dann wissen Sie, wie man die Besetzungswahrscheinlichkeit beschreibt. Nämlich, wenn das Niveau E2 mit einer Besetzungszahl N2 beschrieben werden kann, dann ist N2 zu N1 gegeben als, hatte ich Ihnen damals auch schon diese Entartungsfaktoren G2 und G1 verraten? Hervorragend. Und dann ist hier noch sowas wie ein E hoch minus Delta E durch KT. Und dann hatte ich Ihnen ganz sicher auch gesagt, dass KT durch HC ungefähr 200 pro Zentimeter ist, richtig? Damit können wir arbeiten. Und ich hatte Ihnen grundlegende Prozesse mit stimulierter Emission, Absorption und spontaner Emission verraten. Super. Sehr gut. Dann können wir, glaube ich, schon übergehen zu unserem Kapitel 16, Schwingungsspektroskopie. Also Sie können sich schon aufschreiben, Schwingungsspektroskopie unter Kapitel 16, während ich versuche, hier an den Anfang dieser Beschreibung zu kommen. Also Sie können unter IR-Tutor, können Sie sich dieses Demo-Programm einfach runterladen. Ich finde es wirklich ganz witzig. Gut, ich gehe mit Ihnen aber durch die Story durch. Hier sieht man Isaac Newton, der einfallendes Licht, was durch ein Fenster kommt, beobachtet und dann rübergeht und mit einem Prisma zurückkommt. Und dieses Prisma kann das Licht in die Wellenlängen zerlegen. Dann viel später hat Frederik Herschel das Gleiche gemacht, nur mit nicht sichtbarem Licht, nämlich mit Infrarotlicht. Wie hat er das gemacht? Er hat geguckt, ob dieses infrarote Licht oder hat beobachtet, dass das infrarote Licht ein Thermometer erwärmt und konnte dann, wenn er das Thermometer wieder entfernt hat, beobachten, dass die Temperatur wieder sinkt. Sie sehen schon, wie unglaublich interaktiv dieses topmoderne Programm ist. Dann hatte er die Idee, er hat Wasser in den Lichtweg des infraroten Lichts gestellt und hat beobachtet, dass dann die Temperatur, die im Thermometer angezeigt wird, abnimmt. Ich zeige Ihnen nochmal, was passiert, wenn wir das Wasser wegnehmen. Ja, die Temperatur steigt wieder, wunderbar. Und die Schlussfolgerung ist, dass das Wasser Infrarotlicht absorbiert. Und das ist schon so ein echter Schritt zur Infrarotspektroskopie geworden gewesen. Das Ganze hängt auch noch ab von dem Wellenlängenbereich des infraroten Lichts, den man sich anguckt. Das ist das elektromagnetische Spektrum, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Hier wird nochmal gezeigt, wie so eine elektromagnetische Welle zerlegt werden kann in ihre E- und B-Feldbestandteile. Und hier kann man nochmal sehen, dass je nachdem, wohin man diesen Schieber hier fährt, sie eben Wellenlänge, Photonenergie und Wellenzahl entsprechend ändern können. Außerdem hatte ich Ihnen schon verraten, dass man mit Hilfe von Infrarotlicht die Molekülvibrationen anregen kann, so wie es hier gezeigt ist. Und jetzt gibt es hier so einen unscheinbaren Knopf, Theory, den drücken wir mal. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Wiederholung von so einem quantenmechanischen Modell. Sie erinnern sich an unsere Anfangszeiten. Wir haben dann irgendwie zwei Atome mit einer Feder verbunden, haben die irgendwie erstmal klassisch schwingen lassen. Dann haben wir so ein parabelförmiges Potenzial. Das kennen Sie alles. Wenn wir das jetzt das Potenzial weicher machen oder härter, dann ändert sich die Schwingungsfrequenz. Auch das sehen Sie und wissen Sie alles. Jetzt gehen wir in ein quantenmechanisches Modell über. Da sehen Sie hier den gleichen Potentialverlauf. Wir können die Schrödinger-Gleichung lösen, finden die Energieeigenwerte, die hier sind. Wenn Sie sich ein typisches zweiatomares Atom angucken, dann ist die Wellenzahl, die diese Schwingungsniveaus beschreibt, ungefähr im Bereich von 2000 bis 4000 pro Zentimeter. Warum sage ich Ihnen diese Zahl? Weil Sie wissen müssen, dass diese Zahl viel größer ist als die 200 pro Zentimeter, die Ihnen die thermische Energie angibt. Oder mit anderen Worten, bei vernünftigen Temperaturen und vernünftigen Molekülen finden Sie nahezu alle Moleküle im Schwingungsgrundzustand. Also ich rede jetzt von sowas wie 99,999%. Wenn Sie in die Boltzmann-Verteilung hier für Delta E durch HC sowas einsetzen wie 4000 Wellenzahlen und für KT durch HC sowas wie 200 Wellenzahlen. Dann sehen Sie eben, da haben Sie hier E hoch minus was ganz Großes, was dafür sorgt, dass N2 praktisch 0 wird oder mit anderen Worten, Ihr Molekül eben im Grundzustand ist. Und das ist der Grund, warum hier dieser Grundzustand rot eingefärbt ist, weil sich dort die Moleküle aufhalten. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Photonen auf die Probe zu geben, deren Energie genau die Energiedifferenz zwischen diesen Schwingungsniveaus entspricht. Und dann kann die Probe ein solches Photon absorbieren. Ich drücke mal auf Absorb. Und dann sehen Sie, landen wir jetzt mit unserem Molekül im angeregten Niveau und die Schwingung ist eben angeregter. Jetzt haben wir unser Molekül im Zustand E1. Jetzt können wir zum Beispiel noch mal ein Photon absorbieren und dann sehen Sie eben, ist die Schwingung noch weiter angeregt. Jetzt sehen Sie, kann ich nicht mehr auf den Absorb-Knopf drücken. Wenn ich jetzt noch mal ein Photon absorbieren würde, würde mein Molekül dissoziieren. Damit es nicht passiert, drücke ich schnell auf Emittieren und dann sehen Sie eben, kann ich hier zwischen den Niveaus hin und her springen. Ja, Sie haben eine Frage, bitte. Dann wird das Molekül das Photon nicht absorbieren. Nein, in diesem Bereich ist dann zum Beispiel Ihre Lösung oder was auch immer transparent. Da geht das Licht einfach durch. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Ja? Also wir finden eben als Eigenschaft von Molekülen, Gasen, was auch immer, finden wir eben, dass die nur bei ganz bestimmten Wellenlängen absorbieren, nämlich die, bei denen sie Übergänge zwischen Niveaus haben. Was ich an dieser Stelle vielleicht auch gleich noch sagen kann, ist, wenn Sie ein Photon hätten, was genau der Energiedifferenz zwischen zum Beispiel Grundzustand n gleich 0 und einem viel höheren Zustand n gleich 3 anbieten würde. Sie wissen, was ich meine, ja? Die Energiedifferenz von hier n gleich 0 nach 1, 2 bis nach hier. Dann würde unter Umständen das Molekül auch nicht absorbieren, weil Sie noch sogenannte Auswahlregeln beachten müssen. Die Auswahlregeln sagen Ihnen, zwischen welchen Niveaus Übergänge möglich sind. Und ich werde nachher ein bisschen Zeit mit Ihnen investieren und Ihnen zeigen, dass die Auswahlregeln für das harmonische Oszillatorpotential Delta N gleich 1 sind. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Sie nur solche Photonen absorbieren können, bei denen Sie Ihr Niveau entweder um 1 erhöhen oder um 1 erniedrigen, aber nicht um 2 oder 3 oder 4 Niveaus. Und erst recht geht es gar nicht, wenn Sie Energien zur Verfügung stellen, die zwischen den Niveaus liegen. Okay. Gut. Und was man jetzt in der Infrarotspektroskopie macht, ist, man beobachtet, bei welchen Frequenzen oder welchen Wellenzahlen wird absorbiert. Und das sehen Sie eben hier. Sie sehen eine Absorption an einer Stelle. Also hier ist Transmission angegeben. Hier ist die Probe 100% transparent. Das beantwortet eigentlich genau Ihre Frage. Ja. Und nur an der Stelle, wo ich eben die Energiedifferenz H mal Nü zur Verfügung stelle, sehe ich dann ein Absinken der Transmission, was eben Absorption entspricht. Und das kann ich dann in so einem Infrarotspektrum sehen. Gut. Das wäre, glaube ich, ein guter Punkt, um eine verspätete Pause bis 13 nach zu machen. Bis gleich. Meine nächste Unterüberschrift wäre sowas wie Auswahlregeln. Und Übergangs-Dipol-Moment. In der Spektroskopie versuchen Sie, Übergänge zu beobachten von einem Energieniveau ins andere Energieniveau. Damit ein solcher Übergang stattfindet, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Die erste Bedingung erscheint Ihnen vielleicht trivial, ist aber wichtig. Damit Sie den Übergang von A nach B beobachten, müssen Sie überhaupt Moleküle in Zustand A haben. Wenn Sie keine Moleküle in Zustand A haben, werden Sie keine Übergänge von A nach B haben. Und Hintergrund ist hier die Boltzmann-Verteilung, die Ihnen eben sagt, welche Niveaus sind populiert, von wo finden Sie überhaupt Übergänge. Die zweite Bedingung, die Sie erfüllen müssen, ist, dass Sie Photonen zur Verfügung stellen, deren Energie gerade die Energiedifferenz zwischen Energieniveau A und Energieniveau B anbietet. Das haben wir gerade auch ausführlich gesehen. Und die dritte Bedingung, und die folgt jetzt aus einer quantenmechanischen Störungsrechnung, die ich Ihnen ersparen möchte, die ist, dass das sogenannte Übergangs-Dipol-Moment zwischen diesen beiden Niveaus ungleich Null ist. Das Übergangs-Dipol-Moment ist eine rein quantenmechanische Größe und die fällt an dieser Stelle einfach vom Himmel, ist aber sehr wichtig. Und das geht so, das Übergangs-Dipol-Moment μ x m n ist, wie gesagt, nur eine Abkürzung und ist das Übergangs-Dipol-Moment für einen Übergang vom Ausgangszustand N. Naja, man kämpft für den besten Platz natürlich, das verstehe ich. Der Ausgangszustand ist N, der N-Zustand ist M und dazu gehört dieses Übergangsdipolmoment μ. Das x bedeutet, dass Sie ein elektrisches Feld anlegen, was in x-Richtung oszilliert. Sie werden gleich sehen, was ich meine. Das hier ist, wie gesagt, nur eine Abkürzung für folgendes Integral. Das Integral Psi Stern m, das ist also die komplex konjugierte Wellenfunktion des N-Zustands. Wenn wir vielleicht mal das Beispiel eines zweiatomaren Moleküls nehmen, könnten wir die mal mit x beschreiben. Dann kommt das Dipolmoment, das ist μ x. Dieses Dipolmoment kennen Sie schon. Klassisch zum Beispiel hätten Sie vielleicht eine positive und eine negative Partialladung Q auf einem solchen zweiatomaren Molekül im Abstand L zum Beispiel. Und dann wäre das zugehörige Dipolmoment μ ist Q mal L. Und also was wichtig ist an dieser Stelle, ist auseinanderzuhalten, das hier aus der ganz klassischen Elektrostatik, dieses Dipolmoment ist ein Maß für die Ladungstrennung, hängt eben davon ab, wie unterschiedlich sind diese Ladungen, wie weit sind die voneinander entfernt. Das ist ganz klassisch, da gibt es wenig zu verstehen, das heißt Dipolmoment. Und wir haben eine quantenmechanische Größe, die heißt Übergangsdipolmoment und die ist ein Integral, was ich noch nicht mal zu Ende geschrieben habe. Das ist nämlich Psi m Stern von x, dann dieses klassische Dipolmoment. Entschuldigung, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich möchte gerne mit Ihnen das gleiche Bild vor Augen haben. Ich habe gerade vor Augen ein zweiatomares Molekül mit Partialladung, zum Beispiel positiv 4, negativ 4, was ich jetzt irgendwie in Schwingung versetzen möchte. Und dazu muss ich dieses Übergangsdipolmoment ausrechnen und dazu brauche ich das Dipolmoment von diesem Molekül. Und Sie sehen natürlich, dass dieses Dipolmoment davon abhängt, ob mein zweiatomares Molekül gerade sehr gestreckt ist, dann wäre das Übergangsdipolmoment groß, sehen Sie an dieser Formel hier, oder ob das Molekül sehr gestaucht ist, dann wäre das Übergangsdipolmoment sehr klein. Oder mit anderen Worten, dieses Dipolmoment hier hängt von x ab. Und dann haben wir noch ein Psi n von x für den Ausgangszustand dx. So, dieses Integral hier ist dieses Übergangsdipolmoment und das muss, wenn der Übergang stattfinden können soll, ungleich 0 sein. Gut, jetzt würde ich da gerne ein bisschen weiterrechnen und mir dazu zunächst mal dieses Dipolmoment angucken. Dieses Dipolmoment besteht aus einem permanenten Anteil . Das bedeutet, wenn ich ein polares Molekül habe mit eben Partialladung, ich habe das Molekül im Gleichgewichtszustand, im Gleichgewichtsabstand, dann gibt es ein permanentes Dipolmoment. Dieses permanente Dipolmoment würde ich μ0x nennen. Wenn ich jetzt das Molekül in Schwingungen versetze, dann ist tatsächlich dieses Dipolmoment μx von x abhängig und x ist von t abhängig. Und setzt sich eben zusammen aus diesem μ0x für die Gleichgewichtslage und dann ändert sich dieses Dipolmoment eben, wenn mein Molekül es anfängt zu schwingen. Die Funktion, mit der sich dieses Dipolmoment ändert, ist eventuell nicht bekannt. Wenn Sie eine nicht bekannte Funktion haben, dann ist ein typischer Trick, den wir oft anwenden, dass wir eine Taylor-Reihenentwicklung machen. Und das machen wir hier auch. Wir sagen, wenn sich das Molekül leicht aus der Gleichgewichtslage entfernt, dann kommt zu diesem permanenten Dipolmoment hier noch das erste Glied der Taylor-Reihenentwicklung, also x von t mal d μ x nach dx an der Stelle x gleich xe, also an der Gleichgewichtslage. Und diesen hinteren Teil hier nennt man dynamisches Dipolmoment. Okay. Und jetzt möchte ich gerne ausrechnen, wenn sich wenn ich messe, welche Infrarotstrahlung mein Molekül absorbiert, für welche Übergänge dann dieses Übergangstiepomoment hier ungleich Null ist. Dazu machen wir noch eine Vereinfachung. Wir gucken uns nicht den Übergang oder das Übergangstiepomoment μxmn an, sondern wir machen aus μxmn das Übergangstiepomoment μxm0. Das Argument dafür ist klar, das Argument ist Boltzmann-Verteilung. Wenn wir unsere Moleküle angucken, sind 99,999% im Grundzustand 0 und deswegen brauchen wir uns jetzt, wenn wir Absorption beschreiben wollen, nur das Übergangsdipolmoment μxm0 anzugucken. Jetzt passieren mehrere Dinge auf einmal. Ich würde sie versuchen, da durchzuführen. μxm0 ist gleich. Was muss ich jetzt machen? Ich muss in dieses Integral hier die Wellenfunktion psi m Stern, die Wellenfunktion psi n einsetzen und ich muss dieses μx einsetzen. Das μx ist μ0x plus x mal dμx nach dx. Die weiteren Terme, die hier hinten noch kommen könnten, vernachlässigen wir in der Taylor-Reihenentwicklung. Die erste Frage, die man sich stellen könnte, ist, was muss ich denn für psi m Stern einsetzen? Und das könnten Sie wissen, wenn wir ein bisschen überlegen. Wir wollen beschreiben die Schwingung eines zweiatomaren Moleküls. Und psi m Stern ist die Wellenfunktion, die diese Schwingung im angeregten Zustand beschreibt. Wie sieht diese Wellenfunktion aus? Oder weiß noch jemand ihren Namen? Oder hat jemand eine Idee, in welchem Kapitel wir schnell nachblättern könnten? Ja, bitte? Kapitel harmonischer Oszillator, genau. Also blättern wir zurück, harmonischer Oszillator, wie sehen da die Wellenfunktionen aus, die angeregten Wellenfunktionen? Haben Sie noch eine ungefähre Vorstellung davon, wie die grafisch aussahen? Ich merke mir immer, Teilchen im Kasten hat diese Sinus-Halbwellen, die dafür sorgen, dass im Kasten die Wellenfunktion an den Rändern auf Null absinkt. Und die harmonischen Oszillator-Wellenfunktionen sehen so ähnlich aus. Ich kritzel mal eben, also Sie haben doch dann irgendwie auf dieser x-Achse hier so ein Potential, haben dann hier diese Energieniveaus und die Grundzustandswellenfunktion, erinnern Sie sich vielleicht, sah irgendwie so aus und die angeregte sah irgendwie so aus. Erinnern Sie sich an ein Bild dieser Art, ja? Okay, und jetzt brauche ich aber den analytischen Ausdruck für diese Wellenfunktion. Wissen Sie noch, wie der aussah? Also, ich mache auch nichts anderes, als Sie machen könnten. Ja, ich habe zurückgeblättert und schreibe einfach jetzt von hier ab. Die Wellenfunktion für den harmonischen Oszillator psi n von x ist gegeben als irgendeine Normierungskonstante a n mal dem hermitschen Polynom n-ten Grades von Alpha hoch 1/2 x mal e hoch minus Alpha x Quadrat halbe. Das, hoffe ich, haben wir irgendwann mal damals aufgeschrieben. Und Alpha ist eine Abkürzung. Alpha ist gerade Wurzel aus k mal μ durch h quer Quadrat. Großartig. Das hier waren die hermitschen Polynome, das war irgendeine E-Funktion, passt. Jetzt setze ich hier ein. Aus diesem Integral kann ich am Stern rausziehen als Vorfaktor. Ich kann an rausziehen als Vorfaktor. Für das μ x setze ich zunächst mal μ0x ein. μ0x ist auch eine Konstante, ziehe ich auch mit nach vorne. μ0x. Und dann kommt das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Und dann habe ich das hermitesche Polynom hm von Alpha hoch 1/2 x. Dann habe ich das hermitesche Polynom h0 von Alpha hoch 1/2 x. Und dann muss ich an jedes dieser hermitischen Polynome noch e hoch minus Alpha x Quadrat halbe dran multiplizieren. Da ich das zweimal mache, kommt hier hinten noch ein e hoch minus Alpha x Quadrat. Und dann integriere ich über dx. Das ist der erste Teil dieses Integrals, bei dem ich für μx μ0x eingesetzt habe. Da ich eine Taylor-Reihenentwicklung gemacht habe, kommt jetzt noch ein zweiter Beitrag, bei dem ich für das μx ein x mal d μx nach dx einsetze. Das heißt, das Integral hier geht weiter. Ja, bitte? Die Frage ist, ob dieses Übergangsdivergenzmoment von x abhängt. Habe ich das richtig verstanden? Und die Antwort ist, nein, tut es nicht, weil ich über x integriere. Und da ich von minus unendlich bis plus unendlich integriere, kommt dann irgendwas raus, was nicht mehr von x abhängig ist. Ja. Das ist nicht das Übergangsdipolmoment, sondern das Dipolmoment, was hier steht. Ja? Und das hängt von x ab, weil hier ein x drin steht. Okay. Jetzt verstehe ich Ihre Frage. Die Frage ist, warum kann ich das μ0x aus dem Integral herausziehen, wobei dieses μ0x doch von x abhängig sein müsste? Und die Antwort ist, nein, dieses μ0x ist nicht von x abhängig, sondern es beschreibt das permanente Dipolmoment in der Gleichgewichtslage. Und ist damit zwar molekülspezifisch, aber fest. Also Sie haben natürlich recht, dass sich das Dipolmoment ändert, wenn ich x ändere, das ist ja gerade durch diese Taylor-Reihenentwicklung hier beschrieben, aber das hier soll der Wert sein für die Gleichgewichtslage. Und mein Molekül hat eine Gleichgewichtslage und dafür habe ich ein Dipolmoment. Und das ist fest. Und das ist das hier. Und die x-Abhängigkeit steht dann hier im ersten Glied der Taylor-Reihenentwicklung. Wenn ich jetzt aus dieser Gleichgewichtslage auslenke um x, dann passiert was und ich ändere μx. Und das ist der Grund, warum ich dieses permanente Dipolmoment hier aus dem Integral rausziehen kann. Oh, und ich habe noch einen Fehler gemacht hier. Und zwar habe ich als Vorfaktor habe ich hier an geschrieben, aber es muss natürlich a0 heißen, weil ich als Ausgangszustand den Zustand 0 verwende. So, ich schreibe aber hier nochmal die zweite Zeile fertig. Das ist plus am Stern a0. Jetzt kann ich rausziehen, dass d mu x nach dx an der Stelle x gleich xe, das hängt nämlich auch nicht von x ab. Und dann habe ich noch das Integral von minus unendlich bis plus unendlich h m Alpha hoch 1/2 x. Dann steht hier ein x, h0 Alpha hoch 1/2 x dx. Achtung, dieses x hier ist kein Malzeichen, sondern ein wirkliches x. Und woher kommt das? Das ist dieses x hier. Das kann ich natürlich nicht aus dem Integral rausziehen, das muss da stehen bleiben. Okay. Jetzt mal einen Schritt zurück von der Mathematik. Was machen wir da eigentlich? Wir wollen wissen, ob dieser Ausdruck hier gleich 0 ist. Wenn dieser Ausdruck gleich 0 ist, dann ist das Übergangsdipolmoment gleich 0 und wir sehen keinen Übergang. Wenn dieser Ausdruck ungleich 0 ist, dann könnten wir einen Übergang sehen. Und Sie werden in einer Sekunde sehen, dass man zum Beispiel mit dieser schönen Formel den Treibhauseffekt erklären kann. Wie geht das? Wir können diesen Ausdruck hier noch ein kleines bisschen vereinfachen. Und zwar könnten Sie eben im Kopf die erste Zeile ausrechnen. Was könnte die erste Zeile hier ergeben? Naja, das heißt, es muss irgendwas Einfaches sein, irgendwie Pi 1, 0 oder unendlich oder irgend sowas. Ja. Was ist es tatsächlich? Sie müssten noch wissen, ich schreibe das mal in unsere Erinnerungstafel hier, was gibt Integral Psi n Stern Psi m d Tau? Das gibt entweder, wenn n gleich m ist, 1, weil die Wellenfunktionen normiert sind, oder wenn n ungleich m ist, 0, weil die Eigenfunktionen orthogonal sind. Also das wäre sowas wie Delta n m, also 1 für n gleich m und 0 sonst. Da erinnern Sie sich hoffentlich dran, ja? Das brauchten Sie für zig Übungsaufgaben. Kann irgendjemand nicken? Ja, gut. Und genau das steht hier. Hier in diesem Integral haben wir Wellenfunktion 0, nämlich h0 mal e hoch minus alpha x halbe und hm e hoch minus alpha x halbe. Integral drüber gibt 0, weil die Wellenfunktionen orthogonal zueinander sind. Also gibt dieses Integral hier 0. Dieses Integral hier unten, das können wir gleich nochmal auswerten, das gibt unter bestimmten Umständen 0, aber unter anderen Umständen gibt es nicht 0. Damit aber diese letzte Zeile hier ungleich 0 werden kann, ist eine Voraussetzung, dass d mü x nach dx ungleich 0 ist. Wenn nämlich d mü x nach dx gleich 0 ist, dann ist das Übergangsdipolmoment gleich 0. Das sehen Sie, ja? Wenn dieser Ausdruck hier, das dynamische Dipolmoment gleich 0 ist, dann ist alles 0. So, gucken wir uns Beispiele an. Nehmen wir ein zweiatomares, homonukleares Molekül, aus dem unsere Atmosphäre zu paar 90% besteht, was weiß ich, N2. Hat N2 ein permanentes Dipolmoment? Hat es Partialladung? Nein. Wäre aber eh egal gewesen, weil egal, ob ich ein permanentes Dipolmoment habe oder nicht, da ich dieses Integral hier immer als 0 habe, ist die erste Zeile E immer 0. Okay. Zweite Frage ist, hat N2 ein dynamisches Dipolmoment? Mit anderen Worten, ändert sich mein Dipolmoment, wenn ich N2 im Abstand ändere? Die Antwort ist nein, das Dipolmoment ist immer 0. Damit ist für N2 das hier 0 und damit sehen Sie, absorbiert ein homonukleares, zweiatomares Molekül keine Infrarotstrahlung, weil dann μx 0m 0 ist und damit ist unsere Atmosphäre in erster Näherung transparent für Infrarotstrahlung. Das ist prima, Sonnenlicht kommt rein, macht unsere Erdoberfläche warm und dann strahlt die Wärme wieder raus ins All. Jetzt kommen wir zu diesem Treibhauseffekt und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen kompliziertere Moleküle an, zum Beispiel CO2. Die pantomimische Darstellung für CO2 sieht so aus, dass Sie hier ein Sauerstoffatom haben, hier ein Sauerstoffatom und es bleibt nichts anderes übrig, als meinen Kopf zum Kohlenstoffatom zu machen. Und jetzt könnten Sie sich nach dem Dipolmoment dieses Moleküls fragen. Haben Sie da Partialladung? Sie haben Partialladung zwischen dem Kohlenstoffatom und dem Sauerstoffatom, was ein Dipolmoment bewirkt zwischen meinem Kopf und meiner Faust auf dieser Seite, aber auch noch ein zweites Dipolmoment zwischen meinem Kopf und meiner anderen Faust oder zwischen dem Kohlenstoffatom und dem zweiten Sauerstoffatom. Und Sie sehen, dass diese beiden Dipolmomente gerade gleich sind. Und zwar mit entgegengesetztem Vorzeichen. Deswegen ist das Gesamtdipolmoment von CO2 0. Können Sie das sehen? Ja? Okay. Das heißt, μ0x ist 0. Das ist aber eh egal, weil die erste Zeile eh immer 0 ist. Was ist mit dem dynamischen Dipolmoment? Dazu muss ich mir jetzt überlegen, wie kann dann ein CO2-Molekül zu Schwingungen angeregt werden? Oder noch anders gefragt, wie viele Schwingungsfreiheitsgrade hat denn CO2? Dazu holen Sie nochmal die alte Formel raus, die sagt Ihnen, dass die Anzahl der Schwingungsfreiheitsgrade 3n entweder minus 5 für lineare oder 3n minus 6 für gewinkelte Moleküle ist. CO2 ist linear, das heißt, wir haben 3n, das ist 9 minus 5, das heißt, wir haben 4 Schwingungsfreiheitsgrade für CO2. Ein Schwingungsfreiheitsgrad davon ist die symmetrische Streckschwingung. Ich darf Ihnen das kurz pantomimisch darstellen. Sieht ungefähr so aus. Sie sind dabei? Ja? Ändert sich das Dipolmoment bei dieser symmetrischen Streckschwingung? Nein, weil ich zwar auf dieser Seite hier das Dipolmoment vergrößere, aber auf der anderen Seite auch und sich die beiden dann immer wegkompensieren. Das dynamische oder das Gesamtdipolmoment bleibt 0 bei der symmetrischen Streckschwingung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Schwingungsmoden und die mich jetzt interessiert, ist die antisymmetrische Streckschwingung. Die sieht ungefähr so aus. Ich verrenke deswegen meinen Kopf so merkwürdig, weil wichtig ist, dass bei Schwingungsnormalmoden der Schwerpunkt des Moleküls in Ruhe bleibt. Und wenn ich jetzt die beiden Sauerstoffatome zum Beispiel darüber schiebe, muss ich meinen Kopf in die entgegengesetzte Richtung schieben, damit der Schwerpunkt erhalten bleibt. Sie wissen ungefähr, was ich meine, ja? Okay. Was passiert denn mit dem Dipolmoment, wenn ich eine antisymmetrische Streckschwingung habe? Ja? Es verschiebt sich, beziehungsweise es wird sogar ungleich Null, ja? Weil das eine Dipolmoment hier klein wird, aber dieses wird groß, damit sind sie nicht mehr gleich und damit haben sie jetzt ein Dipolmoment. Oder mit anderen Worten, die antisymmetrische Streckschwingung von CO2 hat ein dynamisches Dipolmoment. Und das bedeutet, dass das hier ungleich Null ist und unter bestimmten Umständen auch dieses Integral ungleich Null ist und das CO2 Infrarotstrahlung absorbiert. Und jetzt verstehen Sie den Treibhauseffekt. Wenn Sie CO2 in der Atmosphäre haben, dann wird die Wärmeabstrahlung von der Erdoberfläche durch das CO2 zunächst mal absorbiert und dann später wieder in alle Richtungen emittiert, und zwar auch wieder zurück zur Erdoberfläche. Und das Gleiche gilt für irgendwelche NOx oder sowas. Ja? Und damit erkennen Sie eben die Wirkweise des Treibhauseffekts. Jetzt ist noch ein bisschen die Frage, was ist mit diesem Integral hier hinten eigentlich? Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das in den verbleibenden 3 Minuten nicht mehr schaffe, Ihnen zu erklären. Das heißt, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vielleicht zum bisherigen irgendwelche Fragen stellen könnten. Ist alles völlig klar? Nein. Könnten Sie vielleicht trotzdem, dann könnten Sie vielleicht eine Frage formulieren. Das ist dann natürlich schwierig, das passe ich ein. Danke, vielen Dank. Also die Frage ist, warum wird dieses doch so harmlos aussehende Integral plötzlich zum Zweizeiler? Ja, das ist eine Frage, die kann ich sehr einfach beantworten. Und zwar, weil ich dieses μx ersetze durch diese Summe hier unten. Und dann steht also an dieser Stelle, steht jetzt statt dieses μx, steht jetzt plötzlich μ0x plus x mal d μ nach dx, in Klammern natürlich. Und jetzt zerlege ich das Integral in ein Integral, wo ich μ 0x einsetze, plus ein zweites Integral, wo ich dann den zweiten Teil einsetze. Das hier ist die erste Zeile, da steht das μ 0x drin. Das μ 0x, das hatten wir in der Frage geklärt, hängt nicht von x ab, deswegen darf ich in der ersten Zeile das μ 0x von hier rausziehen. Und in der zweiten Zeile setze ich x dμ nach dx ein. Und das dμ nach dx hängt nicht von x ab, deswegen ziehe ich das aus dem Integral raus. Aber das x hängt natürlich von x ab, deswegen muss es im Integral stehen bleiben. Beantwortet das die Frage ungefähr? Okay. Haben Sie auch noch eine? Ja? Ja, das ist eine schöne Abschlussfrage, weil das ist wirklich was Sie sich merken müssen. Wir haben Schwingungsenergieniveaus. Und ich möchte gerne wissen, wie kann ich mein Molekül in höhere Schwingungsenergieniveaus anregen? Oder mit anderen Worten, wann findet ein Übergang zum Beispiel von 0 nach 1 statt? Und dafür müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Die erste Bedingung ist, mein Ausgangszustand muss überhaupt besetzt sein. Das können wir abhaken durch die Boltzmann-Verteilung. Wir wissen, dass der Grundzustand besetzt ist, aber die anderen nicht. Die zweite Bedingung ist, ich muss eine Photonenergie zur Verfügung stellen, die genau die Energiedifferenz bereitstellt. Also zum Beispiel diese Energiedifferenz hier oder diese oder wie auch immer. Und die dritte Bedingung, die Sie erfüllen müssen, ist, das Übergangsdipolmoment zwischen zwei solchen Zuständen muss ungleich Null sein. Und deswegen rechne ich hier das Übergangsdipolmoment aus, μ von 0, weil ich weiß, dass im Gleichgewicht eh erstmal nur der Grundzustand besetzt ist, zu irgendeinem anderen Zustand m. Und nur wenn dieses Übergangsdipolmoment ungleich 0 ist, findet ein Übergang statt. Jetzt haben wir gerechnet. Und jetzt sehen wir, ein Übergang kann überhaupt nur dann stattfinden, wenn das dynamische Dipolmoment ungleich 0 ist. Sonst funktioniert es nicht. Und womit ich Sie jetzt noch bis Freitag vertrösten muss, ist, außerdem muss erfüllt sein, dass dieses Integral hier ungleich 0 ist und vielleicht so als Spoiler, was wir herausfinden werden, ist, dass nur dann dieses Integral ungleich 0 ist, wenn wir m gleich 1 haben. Also nur für diesen Übergang ist das Übergangsdipolmoment ungleich 0 und der Übergang findet statt, während zum Beispiel dieser Übergang hier dafür sorgt, dass dieses Integral 0 ist und dann findet der Übergang nicht statt. Gut. Alle weiteren Fragen würde ich auf den privaten Kreis vertagen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.